Mr. Maximilian war so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. Hauptkommissar Reynolds erschien bald darauf auf dem Schrottplatz von Titus Jonas, um die drei Jungen über den Unfall zu befragen. Er ließ sich genau schildern, was passiert war. Dann kam er auf den Koffer und seinen Inhalt zu sprechen.
Mich interessiert jetzt, was in dem Koffer war, auf den es die Diebe abgesehen hatten.
Naja, es waren vor allem Kinder drin und ein paar Requisiten zum Zaubern. Die Hauptsache war ein alter Totenschädel, von dem es hieß, er könne sprechen.
Ein Totenschädel und sprechen? Ist doch Unsinn, ein Schädel kann nicht sprechen.
Nein, Sir, aber dieser gehörte früher einmal einem Zauberer, dem großen Gulliver, und das war so.
Justus erzählte dem Hauptkommissar die ganze Geschichte, angefangen von der Auktion über den Besuch bei der Zigeunerin Joanna bis zu der Tatsache, dass der Schädel Buh zu Tante Mathilda gesagt hatte.
Das ist ja eine ganz verworrene Geschichte. Zeig mir mal die Fotokopie von dem Brief.
Gerne, ich habe sie bei mir. Ich dachte mir schon, dass Sie sie sehen wollen. Hier ist sie, da.
Danke.
Wollen Sie nicht lesen?
Bilde dir bloß nicht ein, dass er viel wert ist. Ich schaue ihn mir im Büro an. Zunächst will ich mal mit der Zigeunerin sprechen. Ich rufe euch dann an, falls ich etwas erfahren sollte, was auch für euch wichtig ist. Guten Tag.
Die Enttäuschung war groß. Justus, Peter und Bob hatten gehofft, ausführlich mit dem Hauptkommissar über den Fall sprechen zu können. Doch Reynolds zeigte sich nur mäßig interessiert. Das war jedoch am nächsten Tag ganz anders. Die drei Detektive saßen in ihrer Zentrale, als das Telefon klingelte.
Telefon, Telefon, Telefon!
Sei still, Blackie. Das habe ich längst gehört.
Ich schalte auf verstellt rum, damit wir mithören können.
Okay. Fertig? Gut, ja. Justus Jonas von den drei Detektiven.
Hallo, Justus.
Oh, Herr Hauptkommissar.
Also, hört zu, Jungs. Ich will euch ein paar Informationen geben. Ich habe mich über die Speaker Neely erkundigt. Ihr wisst, er hat eine Zeit lang mit Gulliver zusammengesessen. Speaker Neely war ein Bankräuber.
Ein Bankräuber?
Ja, genau. Wegen eines Banküberfalls saß er. Er hatte $50,000 in größeren Banknoten entwendet. Nach etwa einem Monat fasste ihn die Polizei in Chicago.
Mit dem Geld?
Leider nicht. Einem Angestellten der Bank war bei dem Überfall aufgefallen, dass der Täter einen Sprachfehler hatte. Er stieß mit der Zunge an, sodass sich das ES bei ihm wie S anhörte. Und das überführte ihn auch. Als er von der Polizei in Chicago vernommen wurde, aber das Geld war weg. Wie gesagt, verschwunden. Er hat es vermutlich versteckt. Zweifellos wollte er sich nach der Entlassung aus dem Gefängnis holen.
Aber dazu kam es nicht, weil er krank wurde und starb.
Wir wissen, dass das Geld entweder in Chicago oder im Raum von Los Angeles versteckt sein muss. Er hat in Los Angeles bei seiner Schwester, einer Mrs. Mary Miller, gewohnt. Sie ist vernommen worden und dabei zeigte sich, dass sie über jeden Zweifel erhaben ist.
Hat man ihre Wohnung durchsucht?
Die Polizei hat ihr Haus von oben bis unten untersucht, aber das Geld nicht gefunden.
Und im Brief steht etwas von einem Fetzen namens Danny Street. Hat man den schon aufgespürt?
Nein, nein. Es scheint, dass es ihn überhaupt nicht gibt. Übrigens, bevor ich es vergesse, wir wissen nicht, wo Gulliver ist, ob er tot ist oder noch lebt. Wir vermuten, dass er noch lebt. Wahrscheinlich weiß er von dem versteckten Geld und wird deshalb von anderen Gangstern, die ebenfalls davon wissen, gesucht.
Das Interesse am Koffer muss also etwas mit dem versteckten $50,000 zu tun haben.
Völlig richtig. Die Gangster glauben, dass im Koffer ein Hinweis darauf zu finden ist, wo sich die $50,000 befinden. Und das ist ein Grund für mich, euch zu warnen.
Sie meinen, dieser Gangster könnte glauben, dass wir das wissen?
Genau so ist es, Justus. Seid also vorsichtig.
Nach dieser Telefonkonferenz debattierten die drei Detektive darüber, was sie nun tun sollten. Peter war dafür, sich sofort aus diesem Fall zurückzuziehen. Auch Justus und Bob waren nicht so ganz wohl bei der Sache. Als sie den Wohnwagen verließen, waren sie sich noch nicht einig geworden. Tante Mathilda kam ihnen entgegen. Hey, Justus, komm mal her.
Sofort, Tante Mathilda. Was gibt's denn?
Was hast du wieder angestellt? Sag mal, was hast du mit den Zigeunern zu tun?
Mit Zigeunern? Wieso? Was ist denn?
Vorhin waren 3 Zigeuner hier. Ich sollte von ihnen was bestellen. Ich weiß zwar nicht, was das bedeuten soll, aber...
Was ist denn, Tante Mathilda?
Tja, warte mal. Wie sagten die doch? Ach so, ja. Also in einem Teich voll hungrigen Fische muss ein Frosch tüchtig springen, wenn er heraus will. Sagt dir das irgendetwas?
Kaum. Vielleicht ist es ja ein altes Sprichwort der Zigeuner.
Na, ich hab's dir jedenfalls gesagt.
Das kommt bestimmt von Joanna. Aber es wäre mir lieber, wenn sie sich nicht so geheimnisvoll gäbe.
Mir auch.
Ja, und was machen wir nun?
Wir reden mit Spike Neils Schwester. Vielleicht finden wir die Adresse im Telefonbuch.
Du willst also wirklich weitermachen?
Du hast doch gehört, was die Zigeuner mir ausgerichtet haben. Wenn ich aus dieser Geschichte raus will, muss ich mich gehörig anstrengen. Also tun wir was.
Bob fand die Adresse von Mrs. Mary Miller im Telefonbuch und Patrick fuhr die 3 Detektive zu dem Haus, das sie bewohnte. Es lag in einer der älteren Gegenden von Hollywood.
So, da wären wir. Ich klingel mal.
Ja, falls ihr aber nehmt, verkaufen wollt, muss ich leider ablehnen. Ich brauche keine Zeitschrift mehr.
Darum geht es nicht, Madame. Darf ich Ihnen unsere Karte geben?
Danke. Was? Ihr Buben seid Detektive? Das ist doch wohl nicht möglich.
Sie können uns Junior-Detektive nennen. Hier bitte, noch ein Ausweis von der Polizei.
Ach, das ist ja interessant.
Der Inhaber dieses Ausweises ist ehrenamtlicher Juniorassistent und Mitarbeiter der Polizeiredaktion von Rocky Beach. Die Behörde befürwortet jegliche Unterstützung von dritter Seite. Gezeichnet Samuel Reynolds, Hauptkommissar.
Du liebe Zeit, das macht aber Eindruck. Komm herein.
Danke, Madame.
Danke.
Gern.
Was führt euch nun zu mir? Ich bin richtig gespannt.
Justus übernahm es, von den merkwürdigen Vorfällen zu berichten, die mit dem Kauf des Koffers auf der Auktion ihren Anfang genommen hatten. Allerdings vermied er, es Sokrates zu erwähnen. Einen sprechenden Totenschädel würde ihnen Mrs. Miller wohl auch nicht abgenommen haben. Schließlich bat er sie, ihm noch etwas über ihre Bruder Spike Neely zu sagen.
Tja, da ist nicht mehr viel zu sagen. Ich erinnere mich jedoch genau, obwohl das alles nun schon 6 Jahre her ist. Frank, so hieß Spike richtig, besuchte uns hin und wieder. Manchmal blieb er auch einige Tage, so auch das damals. Er ging meinem Mann bei der Arbeit zur Hand.
Was für eine Arbeit hatte ihr Mann?
Ein Einmannunternehmen für Hausreparaturen. Mein Mann war sehr vielseitig. Er machte alles von Klempnerarbeit bis zu Tapezieren.
Und ihr Bruder half?
Ja, er half. Er war sehr nervös und seine Sprachfehler waren schlimmer als je zuvor. Er konnte das S einfach nicht richtig aussprechen. Wenn er zum Beispiel Sonne sagen wollte, klang das wie Vonne.
Und was geschah damals, Mrs. Miller?
Mein Mann wurde krank und Frank vertrat ihn für einige Tage. Wir wollen meinen Mann ins Krankenhaus bringen, aber es war zu spät. Er starb ganz plötzlich. Ich dachte nur, Frank würde bei mir bleiben und das Geschäft übernehmen. Aber er ging sogar noch vor dem Begräbnis weg.
Wissen Sie warum?
Allerdings, er hatte Angst vor irgendwelchen Männern, die ihn vermutlich wegen des Geldes jagten.
Hat Ihr Bruder noch etwas Besonderes gesagt, als er ging?
Oh ja, daran erinnere ich mich genau. Er sagte, Schwesterchen, du wirst doch das Haus hier nicht verkaufen, oder? Du bleibst doch hier wohnen, damit ich immer weiß, wo ich dich finden kann.
Dann kann ich mir denken, wo er das Geld versteckt hat. Hier im Haus.
Aber die Polizei hat alles durchsucht. Außerdem, in diesem Haus werdet ihr das Geld nie finden. Dies ist nämlich nicht das Haus, von dem wir sprechen. Das andere habe ich verkauft.
Das Geld könnte trotzdem noch dort sein. Können Sie mir die Adresse sagen?
Aber natürlich, gerne doch. Ich habe in der Treville Street gewohnt, Nummer 532. Wenn ihr suchen wollt, müsst ihr es dort tun.
Ach, vielen Dank, Mrs. Miller. Sie haben uns sehr geholfen. Wir müssen diesen neuen Informationen sofort nachgehen.
Die drei Detektive machen sich sogleich auf die Suche nach dem Haus Nummer 532 in der Denville Street. Patrick hatte Zeit genug, sie zu fahren.
Hier ist der Denville Street.
Weißt du, mit Sicherheit wissen wir ja nicht, dass Spike Neely das geklaute Geld im Haus seiner Schwester versteckt hat.
Es ist der einzige sinnvolle Ort, Peter. Wenn es Spike Neely wäre, dann hätte er das Geld auch dort versteckt.
Das ist der Block mit den 600er Nummern. Nach links jetzt. Der 500er Block muss dort drüben liegen.
Beim nächsten Block müsste es sein.
Ja.
Ungefähr in der Mitte zwischen der nächsten und der übernächsten Zeichenstraße, natürlich auf der rechten Seite, das sind die geraden Nummern.
Moment mal.
Hey, was ist denn?
Ein Wohnblock. Einfamilienhäuser gibt es hier überhaupt nicht.
Nummer 532 gibt es nicht mehr. Hier steht nur der Wohnblock und die hat die Nummer 510.
Sieht aus, als wäre uns ein Haus verloren gegangen.
Ich fahre mal ein Stück weiter.
Nein, es sind die 400er Nummern.
Vielleicht hat Miss Miller uns nicht die Wahrheit gesagt.
Nein, ich glaube, Mrs. Miller. Mit der Hausnummer 532 muss irgendetwas passiert sein. Halt mal bitte an, Patrick. Ich steige aus und frage den Mann dort. Scheint sowas wie ein Hausmeister zu sein. Guten Tag, Sir.
Tag.
Entschuldigen Sie bitte, ich habe eine Frage. Ich suche das Hausnummer 532.
Ist nicht hier.
Das sehe ich, Sir. Aber wo ist es?
In der Manchesterstraße. Dorthin. Hat man es gebracht.
Danke sehr.
Nicht zu danken.
Na, was ist dieses?
Ach, das Haus gibt es noch. Es steht nur woanders. In der Manchester Street. Man hat es abtransportiert.
Da kann ich nicht mehr hinfahren. Ich muss zurück ins Geschäft.
Gut, Patrick, dann machen wir das morgen.
Patrick fuhr zum Schrottplatz zurück. Als sie dort eintrafen, wartete Tante Mathilda schon auf Justus. Sie war verärgert, weil ich so spät kam. Justus, Jonas!
Ja, Tante Mathilda?
Reichlich spät kommst du. Naja, da ist ein Paket für dich.
Ein Paket? Wo?
Da, das Riesending.
Kommt, Kollegin, wir machen es auf.
Was da wohl drin ist?
Ist ein Riesen.
Och, nein! Bloß das nicht.
Ach, da hat uns jemand den Koffer von Gulliver zurückgeschickt.
Mach mal den Deckel auf.
Gern, aber wozu?
Beeilt euch, sucht die Lösung.
Sokrates hat wieder gesprochen.
Justus, Peter und Bob schleppten den Koffer zu ihrer Zentrale. Hier überlegten sie, was zu tun sei.
Ich komme nicht weiter.
Also ich schlage vor, wir lesen den Brief noch einmal. Hier ist er.
Von mir das? Aber was bringt das?
Also ich bin dafür, dass wir ihn noch einmal lesen.
Gut.
Landesstrafanstalt Krankenstation, 17. Juli. Lieber Gulliver, ein alter Freund und Zellengenosse Spike Neely möchte sich mal wieder kurz bei dir melden. Du bist im Krankenrevier und ich mache es wohl nicht mehr lange. Es kann 5 Tage gehen oder 3 Wochen, vielleicht auch noch 2 Monate. Das können die Ärzte nicht sagen. Auf alle Fälle ist es Zeit zum Abschied nehmen. Wenn du mal nach Chicago kommst, dann schau bei meinem Vater Danny Street rein. Grüß ihn von mir. Ich hätte gerne noch mehr geschrieben, aber ich schaffe es nicht. Dein Freund Spike. Also falls es da einen versteckten Hinweis geben sollte, ich finde ihn nicht. Ach, aber doch, Moment, da fällt mir was auf.
Was ist denn los?
Wir haben etwas übersehen. Die Marken auf dem Umschlag.
Was denn? Eine gewöhnliche 2-Cent-Marke und eine 4-Cent-Marke aus der Jugendserie mit zwei springenden Polen?
Also ich sehe da nichts.
Hey Just, du hast recht. Da ist was unter einer Marke. Die 4-Cent-Marke mit den Polen fühlt sich ein bisschen dicker an als die anderen.
Genau.
Lass mal sehen.
Hier.
Tatsächlich? Mal sehen, ob man sie ablösen kann. Ja, es geht.
Vorsichtig.
Bin ich ja.
Aha. Was ist denn drunter?
Moment. Seht her, unter den Fohlen ist noch eine andere Marke. Eine grüne 1-Cent-Marke.
Was kann das bedeuten?
Ach, lass mich mal überlegen. Jetzt aber Ruhe, Blacky. Oh. Spike wusste, dass dieser Brief durch die Zensur gehen würde. Es lässt sich also daraus folgern, dass er für die Übermittlung seiner Nachricht die Briefmarke benutze. Er klebte zwei Marken übereinander und das so exakt, dass es überhaupt nicht auffiel. Von Gulliver jedoch erwartete er, dass er den ganzen Brief sorgfältig untersuchen und es bemerken würde.
Das ist richtig.
Weiter folge ich, dass die 1-Cent-Marke grün wie unsere Banknoten ein Symbol für die vermissten 50.000 Dollar sind.
Genau.
Das kann sein.
Spike meinte also, dass...
Ich hab's. Eine Briefmarke ist doch ein Stück Papier, nicht?
Ja.
Spike klebte zwei Papierstücke übereinander. Er wollte Gulliver mitteilen, dass das Geld irgendwo unter Papier versteckt ist. Und Miss Millis hat doch gesagt, dass Spike auch bei Tapezierarbeiten geholfen hat. Das Geld steckt hinter einer Tapete.
Mensch, Bob, du bist dahinter gekommen. Du bist der Größte.
Ja, beachtlich kombiniert, Bob. Das muss es sein.
Er hat Mr. Miller zusammen tapeziert, auch andere Häuser. Das Geld könnte also auch noch woanders sein.
Mann, oh Mann.
Was ist denn?
Was ist denn, Justus? Warum schreist du denn so?
Also, Spike sagte es uns doch ganz deutlich, wo das Geld ist. Das heißt, er sagte Gulliver, hör zu. Es kann noch 5 Tage gehen.
Scheibam.
Oder 3 Wochen. Vielleicht auch noch 2 Monate. Nimm doch mal die Zahlen und setz sie zusammen. Das gibt 532.
532?
Natürlich. Miss Mills Hausnummer, Denver Street 532.
Genau. Und weiter hier. Da schreibt dann Gulliver, wenn du mal nach Chicago kommst, dann schau mal in Fancy Danny Street rein.
Danny hat er als Kurzform für Danny Will genommen.
Ja?
Wir haben das Rätsel gelöst.
Ach, schau den Verstärker ein, Bob.
Mach ich.
Ja, die 3 Detektive, Justus, Jonas am Apparat.
Sehr gut.
Sehr gut. Hier spricht Georg Grant.
George Grant?
Ja, richtig. Hauptkommissar Reynolds hat auch doch gesagt, ich würde mich mit euch in Verbindung setzen, oder nicht?
Nein, von Ihnen hat er nichts gesagt, Mr. Colt.
Dann muss er es vergessen haben. Ich bin Sonderbeauftragte des Bankenschutzverbandes. Seit ich aus der Zeitung weiß, dass ihr diesen Koffer des großen Gulliver gekauft habt, habe ich ein Auge auf euch geworfen. Und?
Ja, bitte?
Wisst ihr eigentlich, dass euch Tag und Nacht 3 der schlimmsten Ganoven von Kalifornien nachspionieren?
Uns nachspionieren?
Und oh, es sind Three Finger, Babyface, Ben und Mackie Miss.
Aber davon haben wir nichts bemerkt.
Das ist klar, das sind Profis. Die verstehen ihr Handwerk.
Das müssen wir der Polizei melden.
Ich habe Hauptkommissar Reynolds schon verständigt.
Da bin ich beruhigt.
Ich wende mich an euch.
weil der Bankschutzverband eine Belohnung von 10% der Summe ausgesetzt hat, die Spike Nelly gestohlen hat. Falls ihr das Geld also findet, gehört euch $5,000.
5.000?
Oh! Wenn ihr eure Informationen an den Bankschutzverband direkt mit vermittelt, bekommt ihr die Belohnung. Wir leiten sie dann an die Polizei weiter. Könntest du heute Abend mal kurz vom Schrottplatz weg, dass wir uns treffen können?
Ja, das geht.
Also gut, dann treffen wir uns um 8 im Park, der grünen Anlage am Strand. Ich setze dann auf einer Bank beim östlichen Eingang und lese Zeitung.
Einverstanden. Bis um 8.
Haha, Mann, ich werde nicht mehr. $5,000.
Das ist riesig.
Ja.
Bob fand sich als letzter in der Grünanlage ein. Er raste in wilder Hast durch die Straßen. Er konnte es kaum noch erwarten, bis er Justus, Peter und Mr. Grant sah. Denn er hatte eine tolle Neuigkeit.
Justus, Peter, tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin. Ich muss unbedingt noch etwas suchen.
Du bist sicher Bob Andrews. Ich heiße Georg Grant.
Guten Abend, Mr. Grant.
Wir haben Mr. Grant alles berichtet, was wir wissen.
Ich habe eine tolle Neuigkeit. Ich habe sie in der Zeitung gefunden. Die Häuser in der Manchester Street werden alle abgerissen, weil da eine neue Autobahn gebaut wird.
Was? Das bedeutet, dass das Haus von Mr. Miller leer steht. Wir können es also ohne weiteres betreten und nach dem Geld suchen. Kommt, Kinder, wir fahren mit meinem Wagen dorthin.
Einverstanden. Die Fahrräder lassen wir hier. Wir ketten sie an das Eisentor dort. Dann kann sie keiner stehlen.
Das ist das Haus. Seht, die Nummer wurde übermalt, aber man kann immer noch die 532 lesen.
Ob die Tür auf ist? Tatsächlich. Hoffentlich ist uns noch keines zuvor gekommen.
Und jetzt schlitzen wir die Tapeten auf. Mr. Grant, wir suchen Sie es hier. Peter und ich gehen nach nebenan.
Einverstanden. Ich habe ein Messer dabei. Fangen wir gleich an. Hier ist es nicht, aber ein bisschen Geduld müssen wir wohl haben.
Komm, Peter!
Gut, viel Erfolg, Mr. Grant. Viel Erfolg, Bob.
Danke.
Na, ob wir das Geld hier finden?
Hoffentlich.
Na, es muss hier irgendwo unter den Tapeten sein.
Hoffentlich.
Ach, wieso sagst du immer hoffentlich? Zweifelst du? Spike hat doch mit dem Briefmarken einen klaren Tipp gegeben. Er klebte die grüne Marke unter die Fohlen und...
Was hast du gesagt?
Ich? Wieso?
Ja, du.
Was meinst du?
Was du eben gesagt hast.
Er klebe die grüne Marken unter die Fohlen und...
Das ist es.
Was? Wieso? Verstehe ich nicht.
Mensch, Peter, Spike hat doch einen Sprachfehler. Er kann das S nicht sprechen. Es klang immer so wie ein F.
Ja, und?
Wie hat er dann wohl Sohlen ausgesprochen? Wie? Wie hat das geklungen?
Sohlen? Na, wie Fohlen?
Er hat das Geld unter den Sohlen versteckt, unter dem Fußboden. Hey, Mr. Grant, kommen Sie!
Ah!
Wir haben das Geld. Komm, Peter, wir reißen den Bodenbretter raus. Los, fang an!
Ja, einfach hier, wo ich stehe?
Nein, natürlich nicht. Bestimmt ist es in der Decke. Wir müssen vom Boden anfangen. Los, nach oben!
Was ist los? Wo ist das Geld?
Im Fußboden. Kommen Sie mit. Ich weiß es genau. Komm, wir fangen an. Hoch die Bretter.
Es geht nicht.
Hier ist ganz locker. Wo?
Mensch, das Geld. Hier ist das Geld. Unter dem ersten Brett, das ich anfasse, ist das Geld.
Toll!
Ei!
$50,000.
Haha, her damit.
Doch nicht so schnell, Mr. Grant.
Nicht so schnell. Hände hoch. Bursche oder es knallt.
Aber Mr. Kant!
Hat sich was mit Kant, du Trottel?
Hände hoch, Smarty Simpson.
Gulliver, wo kommen Sie denn plötzlich her?
Ich war mit meinen Freunden schon eine ganze Weile hier. Wir haben auf Sie gewartet. Lassen Sie die Waffe fallen, Smarty Simpson.
Simpson? Er heißt nicht Kant?
Er heißt nicht Grant und ich heiße nicht Mrs. Joanna, sondern Gulliver.
Der große Gulliver?
Mit meinen Freunden, den Zigeunern.
Sie wollen das Geld stehlen?
Nein, ich will es in Sicherheit bringen. Einer von euch Jungen läuft jetzt zur nächsten Telefonzelle und ruft die Polizei. Ich will endlich meine Ruhe haben. Ich habe es satt, mich vor diesen Gangsters fürchten zu müssen.
Ich laufe zur Telefonzelle.
Gulliver, lassen Sie mich sich reden.
Nein, das lasse ich nicht. Ich habe einmal im Gefängnis gesessen, das möchte ich nie wieder.
Dann waren Sie, Mr. Gulliver, der durch den Totenschall zu uns gesprochen hat?
Allerdings.
Aber wie haben Sie das gemacht? Ich habe den Schalter genau untersucht. Daran war keine Technik versteckt.
Nein, dafür in der Bodenplatte. Darin steckt eine Funkgegensprechanlage. Ich habe euch vom Haus aus beobachtet, das dem Schrottplatz gegenüber liegt. Von dort aus konnte ich eure Gespräche belauschen, wenn ihr den Schalter bei euch hattet.
Und so haben Sie wahrscheinlich auch gehört, wie Tante Mathilde mit dem Schal geschimpft hat.
In der Tat, und ich konnte mir ein Bo nicht verkneifen.
Haha, wenn das Tante Mathilde wüsste.
Ja.
Bo, Sie müssen uns unbedingt mal beide Stationen geben, Mr. Gulliver, damit wir unsere Pauken mit einem sprechenden Totenkopf in Boxhorn jagen können.